Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite und heute geht es um ein Thema, das uns beide begeistert. Das Thema ist auf Gott hören. Frank de Molla hat uns beide gebeten, eine Predigt zu dem Thema zu halten und das tun wir heute. Und starten tut Sibylle und wir wechseln uns ab.
Auf Gott hören, gibt es das heute noch? Und gibt es das für alle oder nur für spezielle Leute? Jetzt haben wir gerade passend dazu gehört vom Johnny, wie unsere Missionare, die unterwegs sind, Gottes Stimme hören. Und wenn die nicht Gottes Stimme gehört hätten, wären sie wahrscheinlich nicht an der Stelle, wo sie jetzt dienen und würden nicht den Dienst tun, den sie tun. Also sie haben Gottes Stimme gehört. Einer von den Missionaren, der eine ganz große Vision hatte, Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, ist vorgestern auf seine letzte Reise gegangen zum Herrn. Er hatte eine sehr große Vision und wenn ihr hören wollt, wie er Gottes Stimme gehört hat, in welchen Nuancen, auf welche Weise, was er damit erlebt hat, empfehle ich euch sein Buch Bist du das Gott? Es ist im Moment auf Deutsch vergriffen, es sei denn, ihr nehmt ein gebrauchtes, aber im Original gibt es für 3 Euro im Internet für eine Kindle-Version. Is that really you, God? Gut zu verstehen, kann ich sehr empfehlen. Er hat wirklich viel Erfahrung damit, Gottes Stimme zu hören. Unser Gott ist ein Gott des Wortes. Eine seiner Wesensarten ist, dass er durch Sprechen handelt. Schon in der ersten Seite in der Bibel lesen wir, dass Gott sprach und es geschah. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach, lasst uns Menschen machen und Gott schuf den Menschen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, sich selbst ähnlich, um mit ihm Beziehung zu haben, um ganz nah mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott hat gesprochen mit Adam, mit Eva, aber auch nachdem sie das Paradies verlassen mussten, hat er gesprochen mit seinen Menschen. Er hat mit Kain gesprochen, obwohl der seinen Bruder umgebracht hatte. Er hat gesprochen mit Noah, mit Abraham, über einen Engel auch mit Hagar, die gar nicht zu seinem Volk gehörte, mit Mose, mit vielen, vielen anderen im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir lesen viele Bibelstellen, wo auch versprochen wird, wenn wir Gott anrufen, wird er zu uns sprechen. Es gibt ein Prinzip, wie sich Gott die Beziehung mit den Menschen vorstellt. Das lesen wir im 2. Mose 19, Vers 3 bis 5. Das ist die Situation, als Mose das Volk aus Ägypten herausgeführt hatte, nach den ganzen vielen Plagen, die es gab in Ägypten. Und sie waren jetzt angekommen am Horeb. Und sie wollten Gott anbeten. Und Mose wurde gerufen zu Gott auf den Berg. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. 3 Punkte wollen wir uns anschauen an dieser Bibelstelle, die richtig wichtig sind. Erstens die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Gott sagt, er hat sein Volk zu ihm gebracht. Und das ist wirklich das erste Ziel von Gottes Heilsplan, dass die Menschen eine Beziehung mit Gott eintreten. Und er will das noch weiter. Er sagt, ihr sollt mein Eigentum werden. Aus allen Völkern heraus sollt ihr mein Eigentum werden. Das ist eine ganz persönliche Beziehung zu unserem Herrn. Eine ungestörte Nähe und Gemeinschaft. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Einzelne im Volk. Ich will große Gemeinschaft haben mit den Führern und Leitern. Nein, er sagt, ich will, dass mein Volk, dass ihr alle in enger Gemeinschaft zu mir steht. Wie soll das geschehen? Wie kann das geschehen, diese enge Gemeinschaft? Durch Kommunikation mit Gott. Nur dann geht es. Er sagt, wenn ihr auf meine Stimme hören wird, das heißt, Gott spricht mit uns und wir können das auch hören. Er spricht so, dass wir hören können. Und eine enge, liebevolle Beziehung funktioniert nur dann, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander kommunizieren, sonst geht es gar nicht. Und wenn wir das glauben können, dass Gott wirklich der liebende Gott ist, der an uns interessiert ist, dann müssen wir auch daran glauben, dass er mit uns reden will, dass er mit uns kommunizieren will. Der dritte Punkt ist, Gott wünscht sich unseren Gehorsam. Wenn er mit uns redet, wenn er mit uns Gemeinschaft haben will, diese enge Gemeinschaft funktioniert nur, wenn wir gehorchen, wenn wir seinen Bund halten. Wenn wir das Geschenk der Erlösung, das Gott uns anbietet, verstehen, dann wollen wir ihm auch gehorchen. Dann gehorchen wir nicht, weil wir Angst vor Strafe haben oder weil wir ihm gnädig stimmen wollen, sondern dann machen wir das, weil wir wirklich überzeugt davon sind, dass Gott die allerbesten Pläne für unser Leben hat und dass sie gut sind, besser als alles, was wir uns selbst vorstellen können und was wir selber anfangen können. Wie ist es jetzt im Neuen Testament? Ich habe eine Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, wo Jesus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und im Weiteren heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Auch wieder hier können wir die drei Punkte durchgehen. Es ist eine starke Beziehung da. Jesus ist der gute Hirte. Der Hirte, der ist wirklich total verantwortlich für die Schafe. Vom Hirten wird Rechenschaft verlangt für jedes einzelne Schaf, auch wie es denen geht. Ob die gesund sind, ob die genug zu essen haben, wo die sich aufhalten. Der Hirte ist verantwortlich. Und das sagt Jesus, ist er für uns. Jesus als Hirte, wir als die Schafe. Da machen wir keine ganz besonders dolle Figur. Schafe werden im Allgemeinen nicht für besonders klug gehalten. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass sich Schafe immerhin 50 Bilder, also Gesichter von ihren Artgenossen, über 2 Jahre lang merken können. Das hat man früher schon nicht erwartet. Also 50 Artgenossen können sie die Gesichter sich merken für 2 Jahre. Okay? Also wir sind Schafe und wir brauchen die Führung. Und Jesus sagt, in seiner Beziehung möchte er unser guter Hirte sein. Und zwar so gut ist er als Hirte, dass er wirklich alles gibt, was er hat, um uns zu leiten, sogar sein Leben. Mehr kann er nun wirklich nicht geben. Und auch hier brauchen wir wieder die Kommunikation, sonst funktioniert die Beziehung nicht. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Das heißt, er spricht mit uns und wir können es hören. Auch da ist nicht gesagt, einzelne Schafe können meine Stimme hören und der Rest muss halt hinterherlaufen, sondern er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Alle. Ich kenne sie und sie kennen mich. Und ein Schaf muss sicher die Stimme seines Herrn kennenlernen. Die kennt man nicht von Anfang an, die muss man immer wieder hören. Und dann kennen wir die Stimme. Und auch hier gehört dazu, zu dieser Beziehung, Gehorsam Jesus gegenüber. Wie Johnny vorhin gesagt hat, Herr, du darfst sagen, was du willst, ich will es tun. Schick mich dahin, setz mich da ein, wo du willst, ich will es tun. Aber wir können sicher sein, dass das oberste Prinzip hinter diesem Beziehungsgeflecht ist, was Gott sich wünscht, Gottes Liebe. Gottes Liebe zu uns, die sich daran gezeigt hat, dass er seinen einzigen Sohn als Mensch auf diese Erde geschickt hat, sich also sehr verletzlich gemacht hat. Und dass er für ihn praktisch das auf sich genommen hat, dass für uns unsere Schuld vergeben wird, weil er für uns gestorben ist, damit unsere Beziehung zu Gott wieder heil werden kann, die nicht mehr so eng möglich war, weil wir schuldig sind. Und wegen unserer Schuld stand etwas zwischen uns und Gott. Und Jesus hat es weggenommen, damit unsere Beziehung wieder so eng werden kann. Genauer beschreibt es Jesus auch wieder im Johannesevangelium im hohen priesterlichen Gebet. Seine Beziehung zum Vater und auch seine Beziehung zu uns. Und das ist so ein unglaubliches Bild, dass ich das sicher noch lange nicht richtig verstanden habe, was da alles drin beinhaltet ist. Jesus betet hier, bevor er gefangen genommen wird, bevor er gekreuzigt wird, für seine Jünger, aber auch für alle, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden. Das sind wir alle eingeschlossen. Also wir hier sind die Adressaten oder sind die, für die Jesus betet. Und Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins seien. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also das zu durchschauen, dass Jesus und der Vater eins sind, das finde ich schon unglaublich. Ja? Zwei Personen, aber trotzdem ist der Vater in Jesus und Jesus im Vater. Eine heilige Einheit. Und jetzt das ganz Unvorstellbare, dass Jesus sagt, er will uns damit hineinnehmen. In diese heilige Einheit, wirklich, wir, uns, er will uns damit reinnehmen, in diese Einheit. Er sagt, er will, dass wir mit in dieser Einheit sind. Sie sollen eins sein, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Wenn wir in diese Einheit reinkommen, das geht, weil er sagt, er hat die Herrlichkeit, die der Vater ihm gegeben hat, jetzt auch an uns weitergegeben. Diese Herrlichkeit ist der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist können wir in diese unglaublich heilige Gemeinschaft vom Vater und Sohn mit hineinkommen. Und dieses Einssein von Jesus und seinem Vater, das funktioniert so, wie er es auch beschreibt im Vers 8. Denn was du, Vater, mir gesagt hast, das habe ich ihnen mitgeteilt. Und er sagt, der Sohn kann nichts tun von sich selbst aus, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, der Vater, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Das heißt, in diesem Einssein, Jesus ist im Vater. Und trotzdem ist es so, dass Jesus das sagt und das tut, was er beim Vater hört und sieht. Das heißt, er kriegt das, was er zu den Jüngern sagen soll, vom Vater gesagt. Und genauso will er, dass es bei uns auch funktioniert. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Aber das geht eben nur, wenn wir in dieser Einheit bleiben. Wenn wir das nehmen, was der Vater und Jesus praktisch uns geben und das weiterleiten an unsere Umgebung. Das heißt, wir brauchen diese enge Kommunikation, dass Gott zu uns spricht und wir können es weitergeben. wir können es für unser Leben nehmen und wir können es auch für andere weitergeben, wenn er uns da einen Auftrag gibt. Wie das jetzt praktisch aussehen kann, das erzählt uns Johannes.
Ja, wie komme ich jetzt dahin, zu dem, was Sibylle schon ausgeführt hat, ganz praktisch? Und auch hier können wir von Jesus lernen. Und in Markus Kapitel 1, Vers 35 lesen wir: Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Wir sehen, Jesus sucht die Gemeinschaft mit dem Vater und er sucht diesen ruhigen Ort. Er geht bewusst raus, er geht dahin, wo niemand anders ist, er geht dahin, wo keine Ablenkung ist. Und so sollen wir es auch tun, also äußerlich und dann auch innerlich zur Ruhe kommen. Und wenn uns noch Gedanken ablenken, dann geben wir die in Gottes Hand oder weisen sie zurück. Und jetzt ist es so, dass wir vielleicht noch nichts empfangen haben und dann können wir zum Einstieg in dieser Gebetszeit biblische Wahrheiten aussprechen. Und danken und sagen, danke Herr, dass ich dein Kind bin, dass ich dein Schaf bin, so wie wir es eben schon gehört haben, dass ich deine Stimme hören kann. Und dann Gott konkret bitten, dass er spricht, dass ich es wahrnehmen kann. Und ganz wichtig, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, diese Bereitschaft, das zu tun, was Gott dir sagt. Das ist angeklungen bei Johnny, bei den Missionaren und es gilt auch für uns, für jeden. Ein Beispiel von mir, ich habe Gott gesucht in einer großen Entscheidung, habe viel gebetet, hatte keinen Eindruck und Sibylle sagte damals zu mir, du solltest Gott auch in andere Entscheidungen reinnehmen. Und da, wo du sagst, ja, das will ich aber, und da frage ich Gott besser nicht, weil er könnte ja Nein sagen. Und das habe ich dann gemacht und habe gesagt, okay Herr, hier, da sind auch diese anderen Entscheidungen. Und Gott hat tatsächlich Nein gesagt bei dieser einen Sache, was ich eigentlich machen wollte. Und das Besondere war aber, dass ich dann erlebt hat, dass ich Gottes Reden viel mehr wahrnehmen konnte. Es war dann so, dass ich gelaufen bin, gejoggt bin, auf einmal hat Gott gesagt, hallo, hier bin ich. Und ich dachte, wow, wow. Also das als Ermutigung, in dieser Hingabe, das schätzt Gott, das wertschätzt er und er antwortet darauf. Ja, also ich komme zum Herrn und zum Beispiel mit einer Frage. Also wirklich, Kommunikation ist auch oft Fragen. Wenn wir uns treffen, fragen wir. Und das möchte Gott. Zum Beispiel, was denkst du zu mir? Kann ich ganz generell mal fragen. Was möchtest du, dass ich tue? Ganz allgemein. Was willst du? Oder vielleicht auch konkreter werden und sagen, was denkst du zu dieser Entscheidung? Es fällt mir schwer, mich da zu entscheiden. Oder es ist so groß, ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht alle Dinge dazu. Und dann nenne ich das auch. Und dann werde ich, wenn ich Gott gefragt habe, werde ich still und rechne mit Gottes Antworten, mit seinen Impulsen. Ja, was könnte jetzt passieren? Wie könnte das jetzt sein? Was sagt uns die Bibel dazu? Gottes Reden ist, wie Gott ist. Es ist vielfältig, es ist kreativ, es ist unglaublich, es ist groß. Und in der Bibel sind so viele Geschichten davon, so viele Berichte, wie Gott zu Menschen in unterschiedlicher Art und Weise gesprochen hat, wie er mit ihnen kommuniziert hat und wie der Heilige Geist gewirkt hat, wie er reingewirkt hat in das Leben von Menschen durch das Reden. Zum einen, Gott spricht durch die Bibel direkt, durch sein Wort, was aufgeschrieben ist. Und das ist auch die einzig unfehlbare Art, die wir haben, wie Gott zu uns redet, durch die Bibel. Und Gott gebraucht aber auch die Bibel im Gebet. Das ist auch etwas, wenn wir jetzt beten und sagen, Herr, was möchtest du, dass uns dann Bibelverse einfallen, die passen? Oder Verse von einem biblischen Lobpreislied. Und dann lese ich nach, dann schlage ich nach, wo diese Stelle ist und bewege den Inhalt im Gebet weiter. Und manchmal kommt es auch vor, dass wir einfach eine Versangabe haben mit einer Nummer. Das passiert mir manchmal auch. Und dann habe ich zum Beispiel Matthäus 7,15, weiß ich gar nicht, was da steht. Und dann schaue ich nach und lese das im Kontext, was Gott mir dadurch sagen will. Und das ist auch was bei manchen Seminaren schon angeklungen ist. Und es hat mich wirklich angesprochen, dass wir vor dem Lesen der Bibel auch Gott bewusst einladen, sagen, Heiliger Geist, sprech mich an durch dein Wort. Und dass das wirklich leuchtet, dass das wirklich mich anspricht, dass mir Dinge bewusst werden, die ich auf mein Leben anwenden kann. Dann das Zweite, Gott redet durch Worte, durch Ansprache zu uns. Da gibt es viele Bibelstellen dazu. Eine habe ich ausgewählt aus der Apostelgeschichte. Es ist eine wunderschöne Geschichte von Petrus. Und wir werden noch die anderen Teile von der Geschichte auch noch hören im anderen Kontext. Also das ist, nachdem Petrus eine Erscheinung gesehen hat, kommt jetzt diese Stelle. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Und Petrus macht es. Also er kriegt eine klare Anweisung von Gott, sehr spezifisch, und er hält sich daran. Er handelt entsprechend und das schätzt Gott. Ja, und wie wir das wahrnehmen können, ist wie so was Feines, wie so eine innere Stimme, wie ein inneres Reden, was Gott uns gibt in unseren Gedanken, in unserem Inneren. Und es können einzelne Worte sein. Das kann mit dem Wort starten und auch schon ein Wort kann wichtig sein. Zum Beispiel, dass Gott sagt, Liebe oder Glaube. Und das kann auch ein Start sein von einem Eindruck, der dann kommt, von mehr noch. Und dann danken wir Gott für das Wort und fragen ihn, was willst du genau damit sagen? Oder es kommen wirklich ganze Sätze und dann höre ich genau hin und schreibe das am besten auf. Also das ist gut, wirklich da auch schriftlich zu werden, aufzuschreiben und dann auch vielleicht ein Gebetsbuch zu führen, weil das dann auch schön ist, später nochmal da zu schauen, was ist daraus geworden, welche Dinge haben sich erfüllt, wie hat Gott da gewirkt in meinem Leben. Was es auch noch geben kann, ist wie so eine innere Gewissheit, die Gott gibt. Und da erzählt euch Sibylle jetzt noch ein Zeugnis.
Ich war in der Bewerbungsphase nach dem Studium für eine Assistenzarztstelle im Krankenhaus und hatte bei meinem Lieblingskrankenhaus, wo ich hin wollte, eine Bewerbung hingeschickt und nichts gehört bisher. Und ich war morgens in der stillen Zeit und habe dafür gebetet. Und ich hatte so die innere Gewissheit, du musst heute in dieses Krankenhaus gehen und musst nach der Stelle fragen. Es war keine Stimme, die ich gehört habe, sondern nur diese innere Gewissheit, das musst du heute machen, du musst da heute hingehen. Und ich bin da hingegangen und habe letztendlich die Stelle bekommen. Das wäre sicher nicht so gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Im Prinzip einfach nur so eine innere Gewissheit im Gebet, das musst du heute machen.
Ja, Gott spricht da wirklich individuell. Sibylle hat oft diese inneren Gewissheiten. Ich brauche es manchmal deutlicher, so Gideon-mäßig. Und deswegen habe ich dann eher die Worte des Herrn. Dann wird mein Glaube dadurch ermutigt und aufgebaut. Ja, akustisch hörbar ist die Stimme nur ganz selten. Es gibt Beispiele davon. Das sind meistens ganz besondere Situationen, Gefahrsituation, wirklich essentielle Situation. Das erleben Menschen selten, aber es gibt es auch. Aber meistens ist es dieses leise innere Reden und da ist es wichtig, dass wir das lernen, das zu erkennen, dass wir da sensibel werden, ja, dass wir damit Gott rechnen. Der Teil, der eigentlich vor diesem Wort aus der Apostelgeschichte jetzt kam, ist ein Beispiel von Gottes Reden durch Bilder, durch bildhafte Eindrücke. Es gibt auch Träume, das sind auch meistens Bilder, wo Gott spricht zu Menschen. Es gibt auch viele, viele Beispiele in der Bibel. Und exemplarisch jetzt dieses, Apostelgeschichte 10. Um die Mittagszeit stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an vier Ecken war, und das wurde auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Also ein Beispiel von diesen vielen Berichten der Bibel, wo Gott Bilder schenkt, bildhafte Eindrücke, Visionen, Träume und sie Menschen offenbart. Und manchmal sind diese Bilder, die wir bekommen im Gebet, nur undeutlich, nur schemenhaft. Manchmal ist es sehr klar. Und es kann nur so ein ganz kurzes Bild sein, wirklich nur so ein kurzer, bildhafter Impuls. Es kann aber auch ein ganzer Film sein. Also Petrus hat ja einen ganzen Film hier bekommen. Da geht der Himmel auf, da kommt das Tuch herunter und dann sieht er die ganzen Tiere da drin. Ja, das ist schon sehr, sehr eindrücklich und das ist auch sehr stark. Da sagt Gott ja viel aus. Kann schwarz-weiß sein, kann bunt sein. Gott ist vielfältig und kreativ. Und manchmal ist auch eine Kombination, das sehen wir auch hier, weil jetzt, nachdem er dieses Bild hatte, redet Gott zu ihm mit einer Stimme, mit einem Hören und sagt: Auf, Petrus, schlachte und iss. Und dann gibt es sich im Folgenden hier an der Stelle noch eine Kommunikation, wo Petrus Gott fragt und der Heilige Geist ihm antwortet. Ja, also das ist etwas, was auch möglich ist. Ja. Und beim Traum ist natürlich so, dass die meisten Träume sinnig von Gott. Wir können zum Beispiel Gott auch bitten, uns einen Traum zu schenken. Und Gott erhört Gebet, uns zu uns im Traum zu sprechen. Wenn es von Gott ist, merken wir das meistens, so wie es auch in der Bibel ja beschrieben ist, wie Gott da zu Josef oder zu vielen Menschen im Traum gesprochen hat. Ja, wenn wir jetzt so ein Bild bekommen oder auch ein Traumbild haben, dann ist es wichtig, dass man das einordnen kann. Also manchmal spricht es einen sofort ein und es ist klar, was es ist, aber oft ist es ja so, dass es noch nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Und das heißt, das Thema Deutung ist ein ganz wichtiges. Und da lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 13. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Also es heißt, Gott schenkt das Bild oder das Wort und Gott schenkt auch eine Deutung dazu. Also das heißt, wir bitten dann auch darum, konkret. Also das Gute ist immer wirklich konkret. Das ist meine Erfahrung, auch wenn wir in der Bibel schauen. Petrus fragt ganz konkret: Herr, wie meinst du das? Ja, wirklich, ernsthaft. Und so dürfen wir das auch tun, ganz konkret fragen. Und wieder stille werden. Und manchmal schenkt Gott was gleich, manchmal müssen wir noch länger warten. Wichtig ist, dass wir es nicht gleich selbst deuten und denken, ja klar, Logo, oder das, ich denke, dass das ist. Weil das ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler beim Empfang von Eindrücken, dass wir vorschnell eine eigene Deutung vornehmen. Also wirklich innehalten, nicht losrennen. Also langsam ist da wirklich gut und auch selber sich zurücknehmen. Weil das passiert dann zum Teil, dass das Bild richtig ist vom Herrn, aber wenn ich dann deute, dass ich es möglicherweise falsch deute. Also deswegen auf den Herrn warten und ja, auch wenn ich jetzt was für jemand anders habe, dann auch nichts dazu ergänzen, sondern erstmal nur sagen, das hatte ich. Ja, und auch der Zeitpunkt ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wir Menschen denken oft, wenn wir was gesagt bekommen, jetzt von Gott, dann ist das für sofort. Also ich warte nicht sofort, losrennen, auf geht's. Und hat aber Gott gar nicht gesagt. Gott hat einen Eindruck gegeben und der Zeitpunkt ist der nächste Ding. Den kann Gott uns auch noch sagen. Und manchmal sagt er dann, ja, das ist da, so das Zielbild, da geht's hin. Auch vielleicht als Gemeinde, ne? Das da. Aber das ist noch gar nicht für heute. Und das ist also wichtig, dass wir da dieses Bewusstsein haben. Und da auch aufschreiben, wenn wir nichts mit anfangen können und es weiter bewegen im Gebet. Und Gott schenkt manchmal später auch noch was, auch durch andere Menschen, durch Bibelworte, die dann plötzlich uns ansprechen. Wir merken, oh, das passt ja dazu. Wenn wir dann in der Bibel lesen, das ist so, dass sich das wirklich zusammenfügt. Nächstes wichtiges Thema, prüfen. Prüfen des Eindrucks. Und das gilt für uns, wenn wir was bekommen, als auch wenn wir was für andere Menschen haben. Wir prüfen es, ob es im Einklang mit der Bibel ist, ob dieser Eindruck passend ist zu Gottes Wort. Und das heißt, eine gute Kenntnis von der Bibel ist essentiell, ist total wichtig. Also, weil sonst können wir es ja gar nicht einschätzen, wenn wir die Bibel nicht kennen. Und weil Gott sich nicht widerspricht, ist es so, dass also wenn der Eindruck klar den Aussagen der Bibel widerspricht, dass ich dann zum Beispiel sagen würde, ich muss jetzt lügen oder ich muss jetzt irgendwie falsch handeln, dann nee, das will Gott nicht, ja. Das nächste, ermutigend, erbauend, tröstend, das schreibt er in 1. Korinther 14, 3, Paulus, so sollte das sein, auch wenn wir es gerade, wenn wir es weitergeben an andere, prüfen wir das auch anhand dieser Kriterien, ist das ermutigend, erbauend, tröstend, wenn das nur irritierend ist, dann behalten wir das für uns. Auch so ein Thema Partnerschaft ist immer sehr, sehr heikel, deswegen behalten wir für uns, gehen wir nicht weiter. Also wenn wir das dann so geprüft haben anhand der Kriterien, fragen wir Gott, wenn es jetzt für jemand anders ist, soll man es überhaupt weitergeben? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil manchmal ist es tatsächlich für uns, wir bekommen Eindruck für einen anderen Menschen und Gott möchte, dass wir für den Menschen beten. Wir wollen, will gar nicht, dass wir dem das sagen, sondern wir sollen beten und still sein. Und wenn Gott uns ermutigt, das zu sagen, dann sagen wir das wirklich vorsichtig und sagen, ich hatte den Eindruck und bewegt es mal, prüft es. Das ist wichtig, dass wir da mit der richtigen Haltung rangehen, in Liebe, dass wir wirklich das in Liebe weitergeben. Und ein Beispiel dazu, was auch nochmal zeigt, wie damit, sag ich mal, was wie Gott da wirkt und wie das gut ist. Also wir haben vor kurzem gebetet für eine Person, die hat das Gebetsanliegen nicht genannt. Sie hat gesagt, betet und ich möchte eine Wegweisung oder ich suche Gottes Wegweisung, aber ich sage euch nicht, für was es ist. Der Herr wird es euch sagen. Und wir haben dann gebetet und ich hatte ein Bild und habe die Person gesehen, wie sie studiert, wie sie Bücher liest und wie sie viel von Hand schreibt und ich hatte aber keine Deutung dazu und mir hat es auch irgendwie nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte den Eindruck, ich soll es weitergeben. Dann habe ich der Person das genannt, so wie ich es hatte. Ich habe einfach nur beschrieben, was ich hatte. Also wir sind nur der Überbringer, wir sind sozusagen in dem Fall der Schlauch. Und das Wasser ist der Heilige Geist, was durchfließt. Und das Besondere war, die Person, die hat es sofort angesprochen. Die wusste auch sofort, um was es geht, weil das war eigentlich wie für sie eine Antwort auf ihre Frage. Und das ist super. Und so wirkt Gott, dass wir sozusagen im Zusammenspiel als seine Kinder da ja, empfangen, weitergeben dürfen und das dann auch entsprechend einordnen dürfen. Jetzt hat noch die Anja auch ein Zeugnis, was sie...
Ja, ich kann gar nicht sagen von großen Dingen, die Gott mir gesagt hat jetzt. Er hat sicherlich schon zu mir gesprochen. Ich kannte das hörende Gebet gar nicht, als wir in diese Gemeinde kamen vor 4 Jahren. Oder knapp 4 Jahren, ja, sind fast 4 Jahre. Und es hat mich angesprochen oder neugierig gemacht, als ihr davon erzählt habt. Ich bin dann gekommen und seitdem bin ich eigentlich jedes Mal dabei gewesen, außer es war was Wichtiges, was mich verhindert hat. Und ich muss sagen, es hat meine Beziehung zu Jesus unfassbar verändert. Einfach diese Haltung, ja, diese Erwartung, dass Gott zu mir spricht. Das hatte ich zuvor so nicht erlebt in meinem Glaubensleben. Und deswegen eine Ermutigung für alle, die hier sitzen, die noch nicht gekommen sind zum hörenden Gebet, kommt, es macht was mit einem, mit dem Glauben an Gott, mit der Beziehung, einfach auch mit dieser Erwartung, dass Gott in meinen Alltag spricht. Das hat sich sehr verändert in den letzten 3 Jahren, seit ich komme. Deswegen kommt.
Ja, vielen Dank. Das ist wirklich schön, wie Gott da wirkt. Und ja, wir haben eine Zusammenfassung. Wir wollen euch auch gleich noch Gelegenheit geben, das selbst vor Gott zu bewegen, während einer Zeit von dem Instrumentalstück. Aber jetzt würde ich nochmal zusammenfassen. Das waren jetzt viele, viele Punkte. Und ja, das ist ein großes Themenfeld. Und jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Gott wünscht sich eine enge Beziehung mit uns, mit Kommunikation und Gehorsam. Da die Bibelstellen, meine Schafe hören meine Stimme. Gott bezieht uns in das Einssein von ihm und seinem Sohn mit ein, damit auch in die Intensität ihrer Kommunikation. Drittens, wie geht das Gebet praktisch? Durch geeignete Äußerungen und Bedingungen, die wir schaffen, an ruhigen Ort zur Ruhe kommen. Und wie redet Gott? Das waren jetzt so die Hauptdinge. Es gibt noch andere Facetten, aber das sind die wichtigsten. Durch die Bibel, durch Worte, durch Bilder und Träume. Und fünftens, wir fragen im Gebet nach der Deutung, fragen Gott nach der Deutung und wir prüfen das alles anhand der Bibel. Später in der Lobpreiszeit gibt es Segensgebet und ja, wenn ihr den Wunsch habt auch, dass das noch mehr in eurem Leben ist, dass ihr noch mehr Gottes Reden wahrnimmt, dann geht auch zum Gebetsteam und lasst für euch beten, lasst euch segnen. Und wenn ihr sagt, das interessiert mich, vielleicht so wie Anja es eben sagte, dann wollen wir euch ermutigen, wir bieten alle 2 Monate hier das 14.3-Gebet an, entsprechend Korinther 14.3, dass es zur Erbauung, Ermutigung und Tröstung ist, diese Worte, die wir von Gott bekommen. Ja, da haben wir Lehre, da haben wir Austausch, da haben wir Übungen, haben wir Anleitung. Da seid ihr herzlich eingeladen. Und jetzt gibt es ein Instrumentalstück und nutzt diese Zeit nochmal, lass es gerade stehen, Uwe, einfach das nochmal vor Gott zu bewegen und ihm zu sagen und ja, einfach auch in der Stille vielleicht was von ihm zu empfangen, eine Wort, eine Wegweisung.